Herr, und wir beten, dass du uns dazu Gnade gibst, zum Hören und zum Reden, dass dein Wort in unser Herz fällt und dass du tust, was du vorhast, wozu du dein Wort sendest. Amen. Liebe Freunde, es ist schön, wieder bei euch zu sein, euch zu sehen, auch in der normalen Bestuhlung hier und ohne Masken. Das ist immer so schön zu reden und zu sehen, wen man vor sich hat. Da freut man sich. Ihr Lieben, es gibt Dinge, die glaubt man einfach nicht. Zum Beispiel die Ankündigungen von Politikern, die einen den Himmel auf Erden versprechen. Und es gibt andere Dinge, die glaubt man einfach deshalb, weil sie in der Bibel stehen. Und wiederum gibt es Dinge in der Bibel, bei denen man auf den zweiten Blick die Stirn runzelt und sich fragt, ist das dann überhaupt möglich? Über solche Dinge möchte ich heute sprechen. Es geht um Zeichen und Wunder im Alten Testament. Wusstet ihr, dass zu keiner Zeit in der Geschichte des Volkes Israel von Abraham angefangen auf der einen Seite bis zum letzten Propheten Malachi auf der anderen Seite, also über mehr als 1000 Jahre, dass zu keiner Zeit es zu so einer erstaunlichen Häufung von außergewöhnlichen Ereignissen gekommen ist wie in den 40 Jahren in der Wüste? In den 400 Jahren davor in Ägypten ist nichts passiert, rein gar nichts. Die Israeliten waren nur dem Auftrag Gottes gehorsam, fruchtbar zu sein und sich zu mehren. Und so haben sie Kinder bekommen, Enkelkinder und noch mehr Kinder, jede Menge kleine Rotznasen und Windelpopos. Das Nildreieck war bevölkert mit ihnen, das wuselte nur so vor Leben. Aber das ist kein Wunder. Das ist Natur. Das passiert halt. Auch nach den 40 Jahren in der Wüste passiert nicht mehr viel. Man bezieht das gelobte Land und bekommt noch mehr Kinder. Man hat ja jetzt Platz genug und muss das auch ausfüllen. Es gibt ein paar Großtaten, Kriegsglück mit Hilfe des Herrn, aber im Vergleich zu den 40 Jahren nichts. Erinnern wir uns nochmal, es beginnt mit einem brennenden Dornbusch, der brennt und nicht verbrennt und geht weiter mit einem Stab, der sich in eine Schlange verwandelt, auf Kommando. Und dann folgen die 10 Strafwunder in Ägypten. Ich zähle die nicht alle auf, ihr habt sie sicher alle im Kopf. Dann die wunderbare Teilung des Meeres, nachdem das Volk fluchtartig Ägypten verlassen hat. Und sie ziehen alle hindurch und die Ägypter ziehen hinterher ein ganzes Heer und ertrinken alle in den zurückkommenden Fluten. Und anschließend dann die Begegnung mit dem großen, gewaltigen, geheimnisvollen Gott am Berg Sinai. Und dann die Speisung mit Wachteln und Manna. Und Wasser sprudelt aus einer Felswand. Und durch die eherne Schlange gibt es Heilung von der tödlichen Plage. Und dann eine Aussätzige wird gesund. Das hat es noch nie vorgegeben und gibt es danach auch nie wieder, bis Jesus auftritt. Dann Aarons Wanderstab. Auf Kommando treibt er Blätter und Blüten. Und Moses leuchtet plötzlich. Und um allen die Krone aufzusetzen, dieses eine Wunder, was mitgeht, die Wolken- und Feuersäule. Und so hört sich das im Original an, im Buch Exodus, 2. Mose, Kapitel 13. Und die Israeliten zogen wohlgeordnet aus Ägyptenland. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich in Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Ihr Lieben, hinter jeder Wegbiegung ein neues Wunder. Und die ganze Zeit dieses permanente Wunder, das immer mitwandert. Wenn die Sonne nicht scheinen würde, würde ich euch bitten, obwohl wir wissen heute überhaupt nicht, wie die ausgesehen hat. Also wir haben keine Vorstellung, wie das gewesen ist. Es gibt keine wissenschaftliche Erklärung. Es gibt dieses Phänomen auch nicht in dieser Gegend immer wieder und auch in keiner anderen Wüste der Welt. Man kann nicht sagen, das war ein Sandsturm oder es war ein Vulkanausbruch. Wir stehen einfach vor einem Rätsel und müssen es bezeichnen als das, was es ist, ein Wunder, in dem Gott seinem Volk begegnet und es 40 Jahre durch die Wüste führt. Und da stellt sich doch manchmal für uns als Christen die Frage, die wir mit heißem Herzen uns nach Gott sehnen und nach seiner Herrlichkeit: Warum haben wir nicht sowas? Warum müssen wir immer ein bisschen neidisch auf die Israeliten schauen, die so viel Gott praktisch zum Anfassen hatten, 40 Jahre lang. Und wir müssen uns den Kopf zerbrechen, welchen Weg wir zu gehen haben als Gemeinde. Wir müssen beten und diskutieren. Und manchmal würden wir uns auch Manna wünschen und ab und zu Wasser aus einem Jungbrunnen. Dann ging es uns doch besser. Aber Gott scheint auf solche Fragen nicht zu antworten. Aber ich kann mir vorstellen, was Mose sagen würde. Er würde sagen: Was braucht ihr Wunder? Ihr seid nicht in der Wüste, ihr habt keinen Staub zwischen den Zähnen und Steine in den Schuhen, ihr habt keine Wildnis vor euch, ihr müsst nicht diese brutale Hitze aushalten und diese endlose Ödnis. Ihr habt keine Heerscharen von Enkelkindern am Hacken. Und auch keine blökenden Schafe und meckernden Ziegen, denen die Zunge aus dem Hals hängt. Euch jagen keine bis an die Zähne bewaffneten Feinde hinterher. Ihr sitzt dagegen auf festen Stühlen. Ihr habt es wohl temperiert. Ihr schlendert anschließend gemächlich nach Hause. Ihr habt es nicht weit. Ihr habt ein Dach über dem Kopf. Ihr genießt das Mittagessen. Ihr habt Fernsehen. Wofür braucht ihr Wunder? Wir würden sagen: Lieber Mose, wir haben eine Pandemie. Wir haben Angst vor dem nächsten Lockdown. Wir haben so viel Stress, unsere Kinder machen uns Sorgen. Bei uns sterben Leute, es gibt Beerdigungen. Die Nachrichten machen uns Angst. Wir Christen sind eine gefährdete Minderheit. Wir könnten ein paar Wunder gebrauchen, das würde uns Mut machen. Ihr seid ja alle nicht mal so ganz jung. Erinnert ihr euch an den Buchtitel, der vor einigen Jahrzehnten auf den Bestsellerlisten ganz oben stand, von Hannah Green? I never promised you a rose garden. Ich habe euch nie einen Rosengarten versprochen. Also, wenn Gott mit uns Englisch sprechen würde, könnte er uns das sagen, könnte das seine Antwort sein. Ich habe euch nie einen Rosengarten versprochen. Er hat das schon mal in geringfügiger Abwandlung und auch auf Deutsch und in der Bibel gesagt. Und da drückt der Apostel Paulus das so aus, 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Nicht über eure Kraft. Erstes Fazit zu Zeichen und Wundern. Gott verwandelt die Wüste nicht mit einem Zauberspruch in einen Rosengarten, sondern er schafft, dass wir unsere Wüsten überleben. In aller Regel tut er das mit ganz normalen Mitteln. Und wenn er Wunder tut, dann ist das kein Unterhaltungsprogramm, sondern dann ist es ein Motor, der uns wieder in Bewegung setzen soll, damit wir am Ende am Ziel ankommen. Schauen wir uns nochmal das Spezialwunder an, die Wolken- und Feuersäule. Die Geschichte geht ja weiter. Israel wandert schon einige Monate durch die Wüste. Der Bundesschluss am Sinai, wo sie Gott getroffen haben, ist inzwischen vorbei. Die Bundeslade ist gebaut worden und das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte, aufgebaut. Und nun lesen wir in Numeri 9, 4. Mose 9, und an dem Tage, da das Heiligtum aufgerichtet wurde, bedeckte eine Wolke die Wohnung, das heilige Zelt. Und vom Abend bis zum Morgen stand sie über der Wohnung wie ein feuriger Schein. So geschah es die ganze Zeit, dass die Wolke sie bedeckte und bei Nacht ein feuriger Schein. So oft sich aber die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Und wo die Wolke sich niederließ, da lagerten sich die Israeliten. Nach dem Wort des Herrn brachen sie auf und nach seinem Wort lagerten sie sich. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, so lange lagerten sie. Und wenn die Wolke viele Tage stehen blieb über der Wohnung, so beachteten die Israeliten die Weisung des Herrn und zogen nicht weiter. Und wenn die Wolke auf der Wohnung nur wenige Tage blieb, so lagerten sie sich nach dem Wort des Herrn und brachen auf nach dem Wort des Herrn. Also die Wolke, die am Anfang vor ihnen hergezogen ist, die ruht jetzt immer auf der Stiftshütte. Und wenn es weitergehen soll, dann erhebt sich die Wolke und man muss aufbrechen. Und zwar nach einem Rhythmus geschieht das, den nur Gott kennt, ohne Vorwarnung. Und ob man nur eine Nacht bleibt und dann weiterzieht, oder zwei, oder eine Woche, oder zwei Monate, oder drei Jahre, das weiß nur Gott allein. Man muss immer mit einem Auge die Stiftshütte im Blick haben. Also ich vermute, dass nicht alle damit immer glücklich waren. Die Frauen hat es vielleicht mehr gestört als alle anderen. Die mussten schließlich packen. Also vielleicht hatten sie gerade die Wäsche um das Familienzelt aufgehängt und da steigt die Wolke auf. Es geht los. Also alles wieder abnehmen, einpacken, Kinder zusammenrufen, los. Oder gerade ist der jüngste Schreihals endlich eingeschlafen, da erschallt der Ruf, die Wolke, es geht weiter. Also alle wieder raus aus der Hängematte, das Baby umgeschnallt, die Kinder eingesammelt, Proviant eingepackt und los. Wie anstrengend. Von den Männern wissen wir genau, dass sie nicht immer einverstanden waren, steht in der Bibel. Also Männer diskutieren gerne über den Weg und wissen alles besser. Und manchmal kennen sie Abkürzungen oder sie wollen zurück oder sie wollen sich lieber mit den Völkern am Rande der Wüste schlagen. Tja, manchmal war die Wolke auch einfach nur unangenehm im Weg. Zum Beispiel, als man das Fest feierte und um das goldene Kalb herum tanzte, da fühlte man sich so beobachtet. Oder als Mose von dem Berg nicht runterkam und es doch logischer erschien, jetzt nicht die ganze Zeit in der Wüste herumzustehen, sondern weiterzuziehen, da musste man bleiben, weil die Wolke sich nicht von der Stelle rührte. Und erst sehr langsam kristallisierte sich die Erkenntnis heraus, dass man in Begleitung der Wolke immer auf Nummer sicher ging. die Wolke weiß es besser. Gott weiß es besser. Und die Wolke, die die geheimnisvolle Anwesenheit Gottes anzeigt, ist nicht nur ein unfehlbarer Führer, sondern auch die Garantie, dass Gott sich nicht klammheimlich davon gemacht hat und sie in der Wüste verhungern lässt. Er zieht voran, er bleibt dabei, er wendet sich nicht ab, wenn sie schimpfen, er verlässt sie nicht, wenn sie sich ein Götzen basteln, er hüllt sich nicht in Schweigen, er redet mit ihnen. Zweites Fazit, die Wolken- und Feuersäule ist ein Zeichen, ein Hinweis, dass Gott da ist, dass er dabei bleibt, dass er führt, dass er schützt, treu ist, ausharrt, sich kümmert. Sie offenbart etwas von seiner Art, von seinem Charakter. So ist Gott, man kann sich auf ihn verlassen. Das hat er ihnen 40 Jahre lang in Herz und Hirn gehämmert. Und deshalb bekennen wir das heute noch, dass Gott treu ist und langmütig, ein Beschützer, der sogar Himmel und Erde in Bewegung setzt für uns. Und dass man auf ihn achten muss. Mit der Ankunft im gelobten Land verliert sich die Spur der Wolken- und Feuersäule. Wir hören nichts mehr von ihr. Und sie scheint auch nicht vermisst worden zu sein. Vielleicht ist die Botschaft ja angekommen, ich bin bei euch. Nur noch einmal wird von der Wolke erzählt. Und das war bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem. Da ist sie plötzlich wieder da und erfüllt das ganze Heiligtum, sodass die Priester Pause im Gottesdienst machen müssen, weil man die Hand vor Augen nicht sehen kann. Und alle, die dabei sind, wissen, Gott hat jetzt seine neue Wohnung bezogen. Er ist da. Und mir kommt das wie ein Sahnehäubchen vor, wenn wir im Neuen Testament lesen, dass Jesus mit drei seiner Jünger auf einen Berg steigt, wunderbar verklärt wird, leuchtet wie die Sonne und mit Mose und Elia redet. Worüber? Über sein Ende in Jerusalem am Kreuz. Und dann plötzlich ist die Wolke wieder da. Und eine Stimme aus der Wolke sagt, das ist mein lieber Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Auf ihn sollt ihr hören. Jetzt ruht die Wolke auf Jesus. Ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ihr mich für spitzfindig haltet, wenn ich sage, Gott hat uns zwar keine sichtbare Säule gegeben, dafür hat er uns als Zeichen und Wunder das Kreuz gegeben. Wir sehen jeden Sonntag darauf, hier hinter mir. Manche Leute hängen es sich um den Hals oder ins Auto an den Rückspiegel. Aber eigentlich haben wir es doch im Herzen. Und dieses Zeichen hat auch zwei Seiten. Es brennt lichterloh in der Nacht unserer Herzen, wenn wir uns der Sünde hingeben, wenn wir Böses denken, wenn wir lügen, wenn wir beleidigen, wenn wir etwas nachtragen, wenn wir uns nicht versöhnen wollen, dann brennt das Kreuz in uns und lässt uns keine Ruhe. Und es trägt uns auf Wolke 7, wenn wir anfangen zu beten, wenn wir um Vergebung bitten, wenn wir endlich reinen Tisch machen. Weil dann unsere Sünden vergeben werden und Jesus, der Auferstandene, uns bei der Hand nimmt und aufrichtet und uns anlächelt. Das Kreuz ist unser beständiges Zeichen für das Wunder, dass die Sünde durch Jesus Christus ihre Macht und ihren Anspruch an uns verloren hat. und dass jeder, der glaubt, nicht verloren geht, sondern mit Jesus ewig leben wird und seinen Platz in dem Reich Gottes einnehmen wird. Und ich kann nur jedem sagen, nimm dieses Angebot Gottes an. Es ist so kostbar für unser Leben. Wir können das selber nicht tun, aber Gott schenkt uns das. Sicher, wir sind nicht immer himmelhoch jauchzend, weil wir noch durch die diversen Wüsten unseres Lebens müssen. Wir wären lieber schon am Ziel, aber wir singen trotzdem schon, auch in der Wüste, Hoffnungslieder, weil wir verstehen, dass er mitgeht und dass er uns nicht verlässt und dass er immer wieder neu mit uns anfängt, wenn wir vom Weg abgekommen sind, dass er immer barmherzig ist, immer treu und dass er der Retter ist, der sagt, siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis an der Weltende. Amen. Drittes Fazit. Unser Zeichen ist das Kreuz. Wir haben es nicht nur vor Augen, wir haben es im Herzen. Und das ist eine starke Botschaft. Und das ist unsere Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Ich bin so froh über Jesus und über das Evangelium. Es ist unser Geschenk. Amen. Amen. Amen.